Deutschlandfunk. Aus Religion und Gesellschaft.
Kuckuck. Oh. Na, wieder gut zurück aus der Metropole?
Hast du mich erschreckt?
Entschuldigung, aber du hast nicht aufgemacht und ich hatte noch deinen Wohnungsschlüssel und...
Ich war gerade völlig weg. Aber schön, dass du da bist. Komm, setz dich mal. Ich muss dir sowieso was erzählen. Und vor allem zeigen. Ich war nämlich gar nicht wirklich in Berlin, sondern in Müggelheim.
Müggel? Was bitte?
Müggelheim. Hinter Köpenick. Also fast an der Brandenburgischen Seenplatte.
Was hat dich denn dahin verschlagen?
Das Bild von dem hier. Auch ein Kaffee?
Die Krux mit dem Herrn Inri. Oder eine Debatte unter Freunden. Eine Sendung von Hildegard Meyer.
Ein Kreuzigungsbild von Jesus? Ist nicht dein Ernst. Wie bist du denn drauf?
Na, eher drin als drauf. Ich bin in diesem Bild tatsächlich drin. Und es beschäftigt mich unglaublich.
Aber wie kommst du an sowas?
Na, sag ich doch. Weg von Berlin. Ich brauchte einfach Ruhe. War mir plötzlich alles viel zu viel. Zu laut, zu heftig. Also habe ich beschlossen, zu einem See zu fahren. Zum großen Müggelsee eben. Ist gut zu schaffen. Aber dann war mir sogar der Bus zu voll. Und ich bin schon vor dem See ausgestiegen. An dieser kleinen Dorfkirche eben.
Danke. Und da hängt dieser Herr Inri, ja?
Exakt. Also, eigentlich wollte ich gar nicht in die Kirche, sondern ich saß nur davor, um in mein Brot zu beißen. Aber da standen Leute, weil der Gottesdienst wohl gerade vorbei war. Und die haben über dieses Bild diskutiert.
Was gibt's denn da zu diskutieren? Das Bild sieht aus wie ein Michelangelo, hängt doch bestimmt schon seit Ewigkeiten da.
Na eben nicht. Erst seit 2021. Und es gab eine richtige Debatte darüber, ob man so ein Bild überhaupt heute noch aufhängen sollte.
In Kirchen hängen doch jede Menge solcher Bilder.
Na, in dieser Kirche aber nicht. Die war mal streng reformatorisch und bei den Reformierten gab es ein regelrechtes Bilderverbot, hat die Pfarrerin mir später alles erzählt. Das Bild hier ist übrigens das einzige in der ganzen Kirche.
Ja, schon irgendwie krass. Nicht, dass ich sowas schön finde, aber es ist toll gemalt. Jesus als leidender Mensch, aber auch irgendwie anders als viele andere Bilder vom Herrn Inri.
Ich frage mich tatsächlich, warum ich an diesem Bild immer wieder so hängen bleibe. Und warum Menschen sich so etwas überhaupt aufhängen. Verstehst du?
Das frage ich mich schon ganz lange. Warum Christen dieses Kreuz auch noch verehren? Wäre ja in etwa so, als würde man zu jemandem beten, der gerade auf dem elektrischen Stuhl verendet ist.
Was Christen natürlich nur deshalb tun, weil die Hinrichtung ja ihrer Meinung nach nicht das Ende der Geschichte war.
Ach, du meinst es mit der Auferstehung? Für mich ist das Firlefanz. Wie soll man sowas bitte schön glauben?
Also wenn du mich fragst, für mich ist das Ganze überhaupt kein Firlefanz. Ich glaube sogar, dass es ein Geschehen ist, wie die Auferstehung tatsächlich gegeben hat. Und dass sie deshalb mehr ist als nur ein Sinnbild oder eine Legende.
Quatsch! Für mich sind solche Erzählungen Fake News. Und wir wissen ja, wie wirksam die sind. Seine Jünger wollten einfach nicht akzeptieren, dass ihr Meister geloost hat. Also haben sie diese Geschichte verbreitet. War ja auch ein voller Erfolg, wie man sieht. Den Laden gibt's immer noch. Gutes Geschäftsmodell.
Fake News. Wenn jemand wie ein Verbrecher gekreuzigt wird, auf den du alles gesetzt hast, dann gehst du anschließend in Sack und Asche und verbreitest keine Fake News. Die Kreuzigung war für die Anhänger von diesem Herrn Inri doch die pure Katastrophe. Und was wäre eigentlich so schlimm daran, wenn die Auferstehung tatsächlich passiert ist?
Für mich bleibt sowas Legende. Punkt. Aber okay, gehen wir mal davon aus, irgendwas hat die Freunde von diesem Jesus wieder aus ihrer Depression herausgeholt. Aber was, bitteschön, ist dann die Botschaft dieses Kreuzes? Warum hat dieses Teil einen regelrechten Siegeszug durch die Geschichte angetreten?
So schnell ging das mit dem Siegeszug überhaupt nicht. Tod durch Kreuzigung war einfach grauenvoll und galt als Hinrichtungsmethode für Verbrecher. Erst im frühen Mittelalter haben sich Christen deshalb überhaupt erst einmal gewagt, Jesus am Kreuz abzubilden. Und bis zu einem hängenden Leib, also so einem Korpus am Kreuz, war es dann auch nochmal ein längerer Weg.
Und warum bleibst du an so einem Bild hängen?
Ich glaube, mich berührt diese Standhaftigkeit von diesem Jesus. Seine Treue. Da geht jemand in den Tod, der mit Sicherheit auch die Gelegenheit gehabt hätte zu fliehen, als ihm die Sache zu heiß wurde. Das finde ich unglaublich stark. Er bleibt, weil er seine Botschaft nicht verraten will.
Die da lautet?
Dass es etwas in dieser Welt geben muss, das nicht von dieser Welt ist. Jesus nannte dieses andere das Reich oder auch die Herrschaft Gottes. Und anscheinend haben die Menschen damals davon zumindest schon mal einen Vorgeschmack bekommen.
Du meinst jetzt aber nicht diesen Wunderkram. Blinde sehen, Lahme gehen und so weiter?
Doch, genau das meine ich. Unmögliches ist eben nicht unmöglich. Deshalb hat der Theologe Rudolf Bultmann einfach Unrecht, finde ich, mit seinem berühmten Zitat in Sachen Entmythologisierung des Christentums.
Kannst du das bitte mal gerade übersetzen, Frau Neunmal Klug?
Warte. Hab ich mir vor kurzem noch rausgeschrieben. Hier. Man kann nicht elektrisches Licht und Radioapparat benutzen und gleichzeitig an die Geister- und Wunderwelt des Neuen Testaments glauben.
Ich liebe Herrn Bultmann jetzt schon.
Ja, typisch. Im Übrigen sind sämtliche frühchristliche Schriften, die nicht in der Bibel stehen, voll von Sätzen, die wir Neuzeitlichen einfach nicht einordnen können. Und du natürlich sowieso nicht.
Bitte was?
Ja, aber mal im Ernst. Vielleicht ist genau diese Fremdartigkeit ein wichtiger Zugang. Vielleicht sollten wir wieder mehr dazu kommen, dass nicht wir diese alten Texte kritisieren, sondern zulassen, dass die Texte uns kritisieren. Hier, nimm zum Beispiel das Thomas-Evangelium. Eine frühchristliche Schrift, die nur wenige überhaupt kennen, weil sie nicht in die Bibel aufgenommen wurde.
Da gibt es Leute, die euch anleiten möchten. Wenn sie sagen, Gottes Herrschaft ist im Himmel, hört nicht hin. Denn da sind die Vögel des Himmels früher als ihr. Wenn sie zu euch sagen, Gottes Herrschaft ist im Meer, hört nicht hin. Denn da sind die Fische des Meeres voraus. Gottes Herrschaft ist vielmehr überall in dieser Welt, innerhalb und außerhalb von euch.
Ein alt gewordener Mensch wird nicht zögern, einen Säugling, der gerade 7 Tage alt ist, nach dem Ort des Lebens zu fragen. Und er wird Antwort bekommen und leben. Denn viele, die jetzt ganz vorne sind, werden ganz hinten stehen. Es wird überhaupt keinen Unterschied mehr geben.
Trotzdem, ich bleib bei meiner These. Einen zu Tode Gemarterten anzubeten ist krank.
Antithese. Nicht die sind krank, die mit diesem Kreuz etwas Heilsames verbinden, sondern diejenigen, die alles nur gesund, schön und optimal wollen. Leben heißt eben auch Krux. Punkt. Ob uns das gefällt oder nicht.
Aber dieser Jesus war ein Phantast. Der wollte die Quadratur des Kreises, das Unterste nach oben kehren. So funktioniert unser Leben nicht.
Genau. So gesehen war er ein Fremdkörper auf diesem Planeten. Die Ersten werden die Letzten sein. Wer will sowas schon hören, wenn er vorne im Rampenlicht steht oder an den Schalthebeln setzt? Wer will schon vom eigenen Ego absehen und zur Kenntnis nehmen, dass er womöglich nur ein kleiner Teil in einem Ganzen ist?
Moment mal, nicht so schnell. Ich bin also letztendlich nicht wirklich wichtig, meinst du?
Doch, sehr wichtig sogar. Aber eben nur das Glied einer langen, geheimnisvollen Kette, deren Anfang wir nicht kennen und das Ende eben auch nicht.
Beängstigend, finde ich.
Ja, aber auch entlastend. Ich muss in meinem Leben nicht alles begreifen. Kann ich auch gar nicht. Wie soll man Leid begreifen? Ich kann höchstens lernen, damit zu leben.
Oder eben auch nicht.
Ja, an diesem Kreuz scheiden sich tatsächlich die Geister. Und mich tröstet es ungemein, es mir immer wieder anzuschauen. Es beruhigt quasi meinen Pulsschlag. Und das ganze Tok, Tok, Tok und Schlag auf Schlag, in dem ich mich sonst bewege, hört einfach mal auf. Da fällt mir schon wieder ein schlauer Satz ein.
Okay, spuck's aus.
Hat Walter Benjamin mal gesagt. Die Unterbrechung des Ewiggleichen ist die Pforte, durch die der Messias kommt. Oder so ähnlich. Komm, lass uns nach nebenan gehen. Da hängt das Bild in groß an der Wand.
Nicht wirklich.
Doch.
Das hängt ja richtig hoch.
Ja, so habe ich es aufgehängt. Genau wie in der Kirche. Man muss zu ihm hochgucken. Hat der Künstler sehr bewusst so gemalt.
Woher weißt du das?
Hab mit ihm gesprochen, als ich da war.
Ist das dein Ernst?
Ja. Harald K. Schulze.
Du bist unglaublich.
Dieses Gesicht ist unglaublich.
Ja, da hast du recht. Jetzt sehe ich's auch ein bisschen so in groß.
Als wüsste er, dass es wieder nach Hause geht.
Seine Füße sehen so wund und gequält aus, dass man sie heilen möchte.
Ging mir in der Kirche auch so. Ich musste sie unbedingt berühren. Aber dafür musste ich auf eine Bank klettern. Und dann habe ich sie tatsächlich gestreichelt, diese Füße.
Füße berührt? Hat er das nicht auch gemacht an seinem letzten Abend?
Was?
Seinen Freunden die Füße gestreichelt, gewaschen meine ich.
Ja, er hat genau das gemacht, wovon er immer erzählt hat. Die Verhältnisse umgekehrt. Der Meister dient seinen Jüngern.
Dieses Lendentuch ist irre. Wie das zu den Seiten wegweht. Wie ein zweites Kreuz.
Ja, und man spürt den Wind auf der Haut, finde ich. Als käme etwas Neues.
Und oben dieser riesige Nachthimmel. Voller Sterne.
O Heiland, reiß die Himmel auf, musste ich ganz spontan in der Kirche singen, als ich so alleine vor ihm stand.
Kenne ich noch aus meiner Kindheit. Singt man aber doch im Advent.
Ja, passt aber trotzdem.
Ist das der Ozean in der unteren Hälfte?
Eher die Wüste.
Dieser gigantische Nachthimmel ist wirklich unglaublich. Ein Kreuz in der Nacht. Mir wird ein bisschen kalt. Als wäre ich wo ganz anders.
Dann geht's dir so wie mir. Irgendwann bin ich immer wieder in diesem Bild drin.
Nimm wahr, was direkt vor deinen Augen liegt. Dann wird Gott dir enthüllen, was für dich noch verborgen ist. Denn Gott wird alles enthüllen, was verborgen ist. Enthüllen, was verborgen ist. Was verborgen ist, verborgen ist.
Irgendwie fühle ich mich jetzt eher wie draußen.
Draußen, drin.
Vor mir steht ein riesiges Kreuz. Ich glaub's nicht. Ich stehe im Sand.
Ja, ich auch. Wir sind draußen und drin.
Wie meinst du das denn?
Wir sind beide im Bild drin und sitzen gleichzeitig auf dem Sofa.
Ich werde euch etwas geben, das kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, das keine Hand berührt hat und das keinem Menschen in den Sinn gekommen ist.
Sind das nicht unglaubliche Sätze?
Wenn ihr die zwei zu einem macht, wenn ihr das Innere wie das Äußere macht und das Äußere wie das Innere und das Obere wie das Untere, das Männliche nicht weiterhin männlich, das Weibliche nicht weiterhin weiblich, das Äußere wie das Innere, das Innere wie das Äußere.
Woraus sind die?
Das sind Verse aus dem Thomas-Evangelium. Vertraut und doch fremd.
Kenne ich nicht, nie gehört.
Eine apokryphe Schrift aus dem Frühchristentum.
Ich stand mitten in der Welt und offenbarte mich ihnen als Mensch. Ich fand keinen unter ihnen, der durstig war. Da taten mir die Menschen leid. Leer kamen sie in die Welt und haben nichts Eiligeres zu tun, die Welt auch wieder leer zu verlassen.
Mir ist das unheimlich. Ich will hier wieder raus.
Macht euch nicht vom Morgen bis zum Abend und vom Abend bis zum Morgen Gedanken, was ihr anziehen werdet.
Apropos anziehen, mir ist inzwischen richtig kalt. Hey, bist du noch da? Ich höre nichts mehr von dir.
Was schreist du so? Ich war nie weg.
Entschuldige, aber es hat sich tatsächlich so angefühlt, als wärst du meilenweit weg. Aber jetzt klingt es wieder so, als würden wir nebeneinander sitzen.
Tun wir ja auch. Wir sind im Bild drin und wir sitzen bei mir auf dem Sofa. Davor. Also sind wir draußen und drin.
Drin? Draußen? Ehrlich gesagt möchte ich einfach wieder ganz bei dir sein.
Nimm wahr, was direkt vor deinen Augen liegt. Vor deinen Augen liegt. Vor deinen Augen. Vor deinen Augen.
Dann nimm doch einfach meine Hand. Ich sitze direkt neben dir.
Ja, mach ich. Egal, wo wir gerade sitzen oder stehen. Aber deine Hand fühlt sich wirklich an.
Habt ihr denn schon den Anfang entdeckt, dass ihr jetzt nach dem Ende fragt? Denn wo der Anfang ist, wird auch das Ende sein. Der Anfang im Ende. Das Ende im Anfang. Das Außen im Innen. Das Innen im Außen.
Sie hörten Die Krux mit dem Herrn Inri oder Eine Debatte unter Freunden, eine Sendung von Hildegard Meyer. Es sprachen Lisa Biel, Jonas Beck und Volker Risch. Ton und Technik Oliver Dannert. Regie Nadja Kukuli-Marx. Redaktion Christian Röther. Produktion Deutschlandfunk 2024.